Hey Stefan.
Hey Paul.
Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut, es kommt der Frühling raus. Ich komme das Wochenende gerade aus Hamburg, ein Opern- und Theaterwochenende. Und das einzige Thema dort war, ach, das habt ihr aber toll abgepasst, jetzt scheint hier gerade die Sonne. Schön, dass ihr jetzt in Hamburg seid. Und ich komme zurück nach Frankfurt und hier ist natürlich grundsätzlich gutes Wetter.
Nee, genau deswegen zieht man auch nach Frankfurt, wegen des guten Wetters, habe ich auch schon mal gehört. Stefan, du hast ein Buch geschrieben, das auch direkt vor mir liegt. Die Kinderwüste, wie die Politik Familien im Stich lässt. Es ist überraschend kurz, war es das Erste, was mir aufgefallen ist. 138 Seiten. Also selbst Hoss und Hopf würden es irgendwie in einem knappen Dritteljahr ungefähr zu Ende lesen.
Also, Hoss und Hopfs Buch ist ja für jeden Tag eine Seite, was bedeutet, die sind zum Teil auch nur ein Drittel gefüllt. Fällt natürlich dann auf die Länge nicht aus. Nein, das Buch hat nur 130 Seiten. Es war eine Idee des Verlages, die ich gut fand, denn das letzte war ja noch 100 Seiten länger. Und ich glaube, und da bin ich echt krass überzeugt von, wir leben in einer wirklich neuen Zeit. Also in diesem KI-Zeitalter kann man sich's nicht erlauben, jetzt einfach 30 Seiten zu schreiben, die irgendwer in einem Jahr oder so, wenn dann sozusagen die Volltextrecherche möglich ist, auch bei GPT, dass man alles reinlädt, die sich jemand auf eine Seite zusammenfassen lässt und dann heißt es, ja, diese eine Seite Zusammenfassung ist eigentlich ganz gut. Von daher, ja, das Buch ist kürzer, aber dichter. Ich habe darauf geachtet, dass da nur die Sachen drinstehen, die ich wirklich drinstehen haben will. Ich setze Sachen voraus, ich liefere keinen großen Forschungsstand, sondern nur Überblicke mit und so weiter und so fort. Also man muss sich heute wirklich neue Gedanken darüber machen, wie man schreibt. Du hast ja auch Bücher über Musikgeschichte geschrieben und Bands und diese ganze Frage, wie wählt man Sachen aus, worauf legt man Fokus, wie strickt man rote Fäden, die sind sehr viel entscheidender, also Vorbereitung, als dann einfach einen Text durchziehen und sagen, oh, das Kapitel, ich könnte mal noch 4 Seiten schreiben. Nee. Diese 4 Seiten werden nicht mehr einfach nur so geschrieben, sondern jetzt ist Disziplin gefragt.
Die Verleger mögen das in der Regel ja auch, wenn man kürzere Bücher abgibt, weil sie sich dann doch im Schnitt etwas besser verkaufen als halt eben wie diese Schinken. Und ich weiß noch, wie ich in der Uni immer sehr frustriert teilweise war, wenn ich mich durch so einen ganzen 400, 500 Seiten Schinken gequält habe, um dann letztendlich festzustellen, okay, hier gibt's auch halt eine entspannte 10 Seiten Zusammenfassung. Und man sich immer so ein bisschen fragt, was steht da eigentlich in so einem Buch drin, wenn es nochmal irgendwie 400 Seiten mehr hat als ursprünglich notwendig. Wir wollen direkt reingehen in den Inhalt. So die Grundthese deines Buches ist ja, wir haben eine falsche Vorstellung generell, was Familie ist und insbesondere die Politik kümmert sich genau um diesen privaten Familienraum nicht mehr. Nun haben wir, würde ich fast sagen, das große Glück, dass sich die Ereignisse aktuell überschlagen. Friedrich Merz hat gerade ein Aufrüstungs- und Infrastrukturprogramm in einer Höhe von circa 1 Billion Euro aufgelegt. Das ist jetzt noch eine Verhandlung, man weiß noch nicht genau, ob die Grünen zustimmen. Die SPD ist natürlich schon wieder dabei. Gleichzeitig schreibst du aber auch, dass der Anteil der unbezahlten Care-Arbeit ungefähr auch in etwa dieser Höhe liegt. Ja. Jetzt könnte man natürlich annehmen, dass Friedrich Merz einfach dein Buch gelesen hat.
Ja, Friedrich Merz hat ja, er muss ja auch Themen nennen, nicht nur Zahlen. Also hat er thematisch alles genannt, was er für wichtig hält. Wehrfähigkeit, Infrastruktur, der ganze Kram finde ich auch. Familie ist natürlich wieder ausgespart. Wir wissen aber, wie der Bundeshaushalt aufgebaut ist. Es gibt ein großes schwarzes Loch, Thema Rente. Also ein Viertel des Geldes fließt einfach in die Rente und Rente heißt Familie. Denn wenn die Rente ausfiele, also wenn man jetzt im Bundestag sagen würde, oh krass, die Grünen haben doch nicht mitgemacht, weil sie trotzig sind und die Linken stehen grundsätzlich nicht bereit. Wir schaffen das mit diesen ganzen Geldern für diese ganzen Bindestrich-Themen, die du jetzt angesprochen hast, nicht. Dann hieße das ja, okay, dann muss, da wir ja verteidigungsfähig sein wollen und die Panzer brauchen und die neuen Brücken und so weiter und so fort, dann muss ja irgendwo gestrichen werden. Also theoretisch nähme man mal die Rente heraus. Was würde das bedeuten in Deutschland? Wenn man alte Menschen nicht mehr staatlich unterstützt, dann springt die Familie ein. So, dann sind einfach die Kinder in der Pflicht, nicht nur Windeln für ihre, also die Enkelgeneration zu kaufen, sondern dann müssen auch alle Versorgungsleistungen für die Alten von sozusagen der Mittelschicht im Sinne von in der Rush-Hour des Lebens getroffen werden. Es gibt Länder, die das so machen, notgedrungen, weil sie nie ein Rentensystem aufgebaut haben und die daran scheitern. Und es ist schicksalshafterweise, und es ist das größte weltpolitische Thema unserer Zeit, es ist schicksalshafterweise China. In China leben 400 Millionen Rentner und es gibt für die kein Rentensystem. Weder der Staat noch die Familien können sich um diese alten Leute kümmern und daran wird China in den nächsten Jahrzehnten auch zerbrechen. Und die Frage ist jetzt, was können wir in Deutschland tun, die wir alt und reich geworden sind, wie wir da vorbeugen. Und nun diese Billion Euro, die ich da im Buch im Raum stelle, das ist ja einfach von mir, also wirklich so eine, Stefan Schulz fordert 1 Billion im Jahr. Ja? So kann man mal, wenn ich jetzt Politiker wäre, würde man das so sagen. Und diese Billion Euro soll Synergieeffekte auslösen, sagen wir es mal so. Denn wenn wir es nicht familiär machen, sondern der Staat springt ein, dann könnten wir ja sagen, okay, dann kümmert sich nicht die Tochter, die eine, bei einer Kinderzahl von 1,4 pro Deutschland, pro Frau, ist es ja in Deutschland gerade so, jede Mutter hat eine Tochter und jeder Vater hat auch nur eine Tochter. Also diese eine Tochter kümmert sich um 2 Ältere und um ihre eigenen Kinder. Dann hätten wir einen Betreuungsschlüssel von einer, der auch noch volkswirtschaftlich ausgebeutet werden muss als Arbeitnehmer, kümmert sich gleichzeitig noch um, sagen wir mal, 3 Pflegefälle im Schnitt. Sondern dann könnte man sagen, nein, wir bauen plötzlich sowas ganz Magisches auf, wie eine Schule, ein Altenheim, wie auch immer, wo wir solche Betreuungsleistungen erbringen können, mit dem tollen Effekt, dass wir über Betreuungsschlüssel in Schulen von 1 zu 20, also eine Lehrerin kümmert sich um 20 Leute in der Schule oder so auf Station im Pflegeheim oder in der Stadtteilpflege. Morgens kommt jemand vorbei, schafft aber auch noch viele andere Adressen abzupendeln. Ja, dann haben wir plötzlich so umgedrehte Betreuungsschlüssel. Einer kümmert sich um 20 Kinder. Einer kümmert sich um 7, 8, 12 Pflegefälle, je nach Pflegegrad und so weiter. Und dieses volkswirtschaftliche Potenzial wird derzeit einfach überhaupt gar nicht gesehen, sondern wir fallen jetzt zurück, es war ja die Woche auch Frauentag und so, wir fallen jetzt wieder zurück in diese Zeit, in der es heißt, nee, das muss dann schon die Familie kümmern, das muss dann schon die Familie leisten, die Mutter muss es machen. So, wir fallen also wieder zurück in diese alten Betreuungsschlüssel aus Neuzeit und Mittelalter, in dem wir einfach so in dörflichen Zusammenhang leben, es für Familien gar keine gesellschaftliche Dimension gibt und jeder einfach weiß, mein Kind, meine Eltern, ich kümmere mich. Und dann bleibt aber auch die Arbeit auf der Strecke. Und dann steht Friedrich Merz vor den Deutschen und sagt, aber jetzt mal die Ärmel hochkrempeln und anpacken. Diese faule Haut, das geht ja gar nicht.
Die ganze Rechnung, die du gerade aufmachst, ist die denn überhaupt zukunftsfähig? Gibt es dann da ein Renditeversprechen überhaupt? Ich meine da eine Zahl gelesen
zu haben. Ja, das ist ja wirklich gigantisch. Du hast die Zahlen wahrscheinlich noch präsenter als ich.
Ich meine, es waren 14,8. Ich habe es gerade
nochmal nachgeguckt. Also Tom Krebs, genau, und diese Forscher, die ja alle wirtschaftswissenschaftlich umwandert und sich um so soziale Fragen kümmern. Ist ja auch witzig, dass man gleich als linker Volkswirtschaftler gilt, wenn man sich überhaupt mal mit dem Thema Familie befasst. Er hat das gemacht und die Rechnung war dann eine Investition in Bildung als das Integrationssystem in unsere Volkswirtschaft. Also aus der Bildung kommen ja nicht plötzlich woke, die waren alle nur in der Uni und machen jetzt irgendwas mit Gender Studies. Nein, da kommen einfach gebildete Arbeitskräfte raus, die wir als Fachkräfte brauchen. Wenn man da ordentlich rein investiert, hat man nach 11 Jahren einen Return on Investment von 14% oder sowas. Und diese 14% volkswirtschaftlich verrechnet, liegen einfach über allen partikularistischen Return on Investments, die man so machen kann. Also man kann natürlich sein eigenes Geld in ein eigenes Aktiendepot legen oder eine eigene Investition in eine Immobilie machen oder wie auch immer. Man kommt niemals an diese 14%, aber diese 14% gibt es eben nur gesamtgesellschaftlich. Also entweder alle machen das und kriegen dann insgesamt 14% für die Volkswirtschaft oder niemand macht es und jeder verstrickt sich in seine eigenen partikularen Investitionsinteressen und dann liegt man halt zwischen 3 und 5 oder 7%.
Zumal es dauert natürlich auch immer ein bisschen. Ne? Es ist jetzt eben keine Rendite, die halt irgendwie dann sofort nach 1, 2 Jahren dann da ist, sondern klar, die Kinder müssen erstmal die Schule, sie müssen in den Kindergarten. Ich würde sagen, man hat dank PISA-Reform jetzt auch langsam mal geschnallt, dass das Renditeversprechen nicht steigt, wenn man einfach nur die Zeit verkürzt, also den Schülern dann irgendwie noch ihr 13. oder 12. Schuljahr irgendwie noch wegstreicht oder wie im Fall zum Beispiel meines jüngeren Bruders, der einfach mit 5 schon eingeschult wurde, nach dem Motto, es passt doch, und das war einfach eine Katastrophe letztendlich in dem Alter, der hätte locker noch 1, 2 Jahre mal warten können.
Ja, aber diese Zeitläufe muss man sich anschauen und da kann man auch nicht einfach zu schnell sagen, das ist zu lang oder so, denn wenn wir jetzt zurückblicken in unsere eigene Geschichte, die wir so überblicken, also wir hatten 2015 dieses Flüchtlingsjahr, wo sehr viele junge Familien aus Syrien geflüchtet sind vor dem Krieg. Einige sind ja geblieben. Das heißt, man hätte 2015 als 10-Jähriger gerade in der weiterführenden Schule eingeschult werden können. Die Sprache hätte man in diesem sozialen Zusammenhang, in dem man da ist, innerhalb von einem Jahr einfach automatisch gelernt. Das wäre gar kein zusätzlicher Bildungsinvestition nötig gewesen dafür. Aber klar, am Ende muss man Sprache lernen. Dauert, geht schnell in dem Alter. Dann wäre man heute 20 Jahre alt. Niemand, der als Handwerker gerade auf Suche nach Fachkräften ist, Niemand, der in einer Universität ringend darum, dass der Studiengang gefüllt ist, würde als erstes nachfragen, wo kommst du eigentlich her? Ach, du bist vor 10 Jahren aus Syrien gekommen. Nee, dann können wir mit dir hier nichts anfangen. So, ist völlig absurd, so ein Gedanke. Sondern man ist einfach 10 Jahre hier, man ist das deutsche Schulsystem, man ist einmal durchgegangen, man ist jetzt da. Man ist dann einfach präsent und steht bereit, um die deutsche Volkswirtschaft zu unterstützen. Und in der Hinsicht sind 10 Jahre gar nicht so lang. Denn für uns sieht das ja immer so aus, 2015, die große Flüchtlingskrise, das wirkt für uns so wie, als wäre das gestern. Aber das ist eine ganze Generation her. In der Zeit kann man das erste Mal auf dem Eis gestanden haben und Olympiasieger werden. Ja? Das ist die Zeitspanne. Also ein Wimpernschlag ist in der Hinsicht halt wirklich viel.
Die Ampel ist ja nun tatsächlich, ich glaube, auch zerbrochen, während du gerade dein Buch recherchiert hast, meine ich. Ne? Ich habe mal in den hinten im Glossade mal geguckt, wann du die ganzen Links nochmal letzt ausgerufen hast. Da waren ja teilweise noch irgendwie im Dezember, hast du ja anscheinend dann noch dran gearbeitet. Also ja auch ein ziemlicher Marathon. Die Ampel hatte ja dann doch so das ein oder andere ambitionierte Familienprojekt zumindest mal geplant. Ich würde sogar sagen, von Verantwortlichen, denen es tatsächlich auch wichtig war, die das jetzt nicht nur einfach irgendwie um zur Befriedung von irgendwelchen quengelnden WählerInnen, sondern tatsächlich, weil es ihnen ein wichtiges Anliegen war. Davon ist nahezu nichts übrig geblieben. Du schlüsselst sehr minutiös alles auf, was da auf der Strecke geblieben ist. Und jetzt erleben wir eine kommende große Koalition, die wahrscheinlich erstmal wieder eine Wehrpflicht einführen wird. Siehst du, also oder hast du noch so eine gewisse Hoffnung, dass auch in der GroKo tatsächlich noch das ein oder andere Ampelprojekt noch umgesetzt werden wird? Oder ist die Zeit dafür jetzt einfach vorbei?
Nee, ich habe in die neue Koalition Ampel damals viel Hoffnung gehabt, weil das Gefüge ja war, Fortschrittskoalition. Die SPD stellt den Kanzler und ist aber im Vergleich zu ihren Koalitionspartnern in Summe der kleinere Partner. Also die Linken und die Grünen waren größer zusammen als die SPD. FDP und Grüne waren größer als die SPD. So, die FDP und die Grünen wurden damals jeweils zu 25% von den Erstwählern gewählt. Und das hat sich niedergeschlagen. Denn plötzlich hieß es im Koalitionsprogramm, erstens, wir schauen nach vorn. Also wir sind eine Fortschrittskoalition, wir machen einen Schritt nach vorne und wir rufen so Sachen aus wie das größte zivilisatorische Fortschrittsprojekt, das wir haben, ist die Kindergrundsicherung. Also wir sammeln einmal alle Bedarfe, die Kinder so haben, allein weil sie Kinder sind und sagen, der Staat geht ins Angebot. Also er macht ein Angebot, das kann man sich einfach abholen. Man muss nicht einen Antrag stellen, sondern der Staat bewirbt sich sozusagen bei den Familien, begrüßt das Kind und sagt, hier hast du alle gesammelten Gelder und so weiter. Dazu ist es, wie wir wissen, nie gekommen. Die Verantwortungsgemeinschaft als völlig neue Idee, wie man Familie leben kann, nämlich dass alte Menschen sagen, hör mal zu, Erna, hör mal zu, Gerda, hör mal zu und so weiter. Bevor wir hier zu sechst jeder auf seinen 90 Quadratmetern, weil das Kinderzimmer ist ja schon seit 30 Jahren verwaist, aber ich hab's halt immer noch und ich will nicht umziehen, weil jetzt umziehen heißt halb so große Wohnung, doppelt so teuer, macht ja alles keinen Sinn. Wir gehen zum Notar und sagen, die Ampel hat uns doch das Angebot gemacht aus diesen 6 Modulen, Informationsrechte, Synergieeffekte im Haushalt, wie auch immer. Wir wollen 1, 2 und 4 für unsere Verantwortungsgemeinschaft wählen. Wir gründen jetzt zu 6, homosexuell sozusagen, sind ja alles nur Frauen, eine neue Familie. Da spiele ich ja im Buch auch so ein bisschen mit der Idee, kann man das eigentlich noch Familie nennen? Brauchen wir dafür neue Begriffe? Vielleicht der Haushalt oder die Privatsphäre oder die Verantwortungsgemeinschaft so richtig auf den Sockel heben. Ich bleibe dann dabei, nein, das ist Familie, denn es ist eigentlich nur, wenn man sich es historisch anschaut, eine ganz kleine Variation des Familienbegriffs.
Es gibt ja auch genug Leute, die ihre Freunde als Teil der Familie bezeichnen. Also das
ganz
ist
genau. Ja. Also mein Familienbegriff ist Family and Friends. Wichtig ist halt nur, dass sie so ein bisschen strukturell zusammenleben. Also, dass man sich, wie der Staat das ja immer gesehen hat, das ist eigentlich witzig, dass der Staat vor 20 Jahren die Familie, also die neue Familie so erfunden hat, indem man gemeint hat, du bist arm und ihr lebt zusammen, dann seid ihr jetzt eine Bedarfsgemeinschaft. Der eine steht mit seinem Hartz IV für den anderen ein. Ja, also der Staat hat ihn das einfach aufgedrückt. Und jetzt kam sozusagen die Wende, dass der Staat das nicht nur fordert und fördernmäßig macht, sondern wirklich auch wohlwollend alten, also vor allem alten Menschen, aber auch jungen gegenüber. Ah ja, du wünschst dir ein Kind und du hast auch eigentlich einen Freundeskreis, mit dem du dir das zutraust, nur mit dem Partner haut es irgendwie nicht hin. Ja, dann nimm doch Abstand von diesem Ehemodell und mach einfach mit deinen Freundinnen oder Freunden, die vielleicht auch schon Kinder haben und alleinerziehend oder so, wie auch immer, mach doch mit denen einfach eine Verantwortungsgemeinschaft. Nichts dazu ist gekommen, ja. Solomutterschaft ist nichts dazu gekommen. Lesbische Frauen, die sich vor der Geburt eines Kindes darüber verständigen, wie sie ihre Elternschaft regeln. Nichts dazu ist gekommen. Sie müssen monatelang vor Gerichten irgendwelche Zettel ausfüllen und so weiter, damit ein Adoptionsverfahren nach 9 Monaten abgeschlossen ist. Ja, da ist das Kind schon so. Das ist alles totaler Irrsinn. Nichts davon ist gekommen. Also diese Fortschrittskoalition ist komplett gescheitert. So, und jetzt haben wir eine neue GroKo. Und von der GroKo wissen wir, da stehen nicht 25% der Neuwähler auf der CDU-Seite und dann nochmal 25% auf der SPD,
Die Letztwähler, wenn dann da.
Genau, die GroKo ist sozusagen der letzte Schuss der Letztwähler. Das sind die alten Leute, die zu 90% zwischen CDU und SPD hin und her pendeln und an denen sich diese Leute auch orientieren. Also Lars Klingbeil ist für die ein wirklich super junger Hüpfer. Ja, das ist das Küken in so einer GroKo. Die wollen natürlich, dass der Merz sich da durchsetzt und so. Also von der GroKo erwarte ich familienpolitisch gar nichts. Ich habe dazu auch einen Joke auf der letzten Seite des Buches. Das kann dann jeder selber nachlesen. Es sind ganz düstere Zeiten.
Ich will so ein bisschen dazu kommen, dass du im Buch ja aufzeigst, dass nicht wenige zwar inzwischen sich von dem Kinderwunsch verabschiedet haben, das allerdings gar nicht jetzt so aus einer eigenen inneren Überzeugung her geschieht, sondern wirklich vielmehr eine Art Anpassung der Lebensverhältnisse. Also dass man seine eigenen Kinderwünsche deswegen hinten anstellt, weil, oder ich kann es auch tatsächlich persönlich über mich auch wirklich sagen, in meinem Fall wirklich einfach klar ist, jetzt hier in Berlin wieder auf Wohnungssuche gehen, ach du große Scheiße. Die wirtschaftlichen Gegebenheiten sowieso. Ich komme aus einem sehr, sehr armen Haushalt. Für mich war immer sozusagen klar, wenn ich Familie gründe, dann halt nur mit einer zumindest gewissen finanziellen Sicherheit, das aber auch klar ist. Ich hätte dann ganz, ganz gerne schon irgendwie einen unbefristeten Vertrag. Ich meine, ich bin jetzt 31, ich habe noch nie in meinem Leben einen unbefristeten Vertrag unterschrieben. Das ist ja immer noch so der absolut heilige Gral. Was persönlich irritiert dich eigentlich mehr, wenn Menschen sagen, sie mögen keine Kinder oder wenn Menschen sagen, sie mögen Kinder?
Ja, was das angeht, bin ich ja durch und durch Soziologe. Und die Soziologie ist nicht die Wissenschaft der Menschen, sondern der Gesellschaft. Das heißt, mir können Leute im Gespräch erstmal alles erzählen, ich glaube ihnen nichts. Wenn jetzt jemand sagt, nee, ich will keine Kinder, dann heißt das nur, du wirst halt erstmal jetzt keine haben, also du traust dir keine Entscheidung zu, welche zu haben. Woher die Ursachen rühren, sind dann zu erforschen und zwar auch sozusagen im Widerstand zu diesem Subjekt. Und dazu ist es mir ganz wichtig im Buch, dass ich immer wieder sage, und das belege ich ja dann auch und gehe da ins wortwörtliche Zitat, diese Zahlen, die wir jetzt schon genannt haben, zum Beispiel 1 Billion Euro, also ganz konkret 987 Milliarden Euro, ist der Pflegebedarf in Deutschland, wenn man ihn finanziell ausdrückt, den Mütter zum Beispiel leisten. Das sind Zahlen, die das Statistische Bundesamt erhebt für die Bundesregierung. Wenn wir über den Kinderwunsch reden, eine Sachlage, die wirklich schwer zu erheben ist, mit jemandem darüber zu sprechen, ob er sich Kinder wünscht und aus welchen Gründen er sie nicht hat. Also ob sich jemand Kinder wünscht, das kommt man im Gespräch nach Haus. Warum er keine hat, das kriegt man eigentlich durch eine Selbstbeschreibung nicht raus. Jemand weiß es selbst nicht so genau. Ist es meine Angst? Traue ich meinem Partner nicht ganz? Traue ich meinem Arbeitgeber nicht ganz? Ja, welche Verträge muss ich alle unter Dach und Fach kriegen? Mietvertrag, Arbeitsvertrag und so weiter, bis ich mir Kinder zutraue? Das ist wirklich wahnsinnig schwer. Und auch da ist mir ganz wichtig, ich nehme Forschung, die Bundesregierung selbst beauftragt hat, weil sie natürlich da ein Interesse hat, dem nachzugehen. Und was in Deutschland gilt, ist, der Kinderwunsch, der da ist, besonders ausgeprägt zwischen 29 und 31, was das Lebensalter angeht, die Kinderwünsche, die da sind, werden nicht umgesetzt, nicht, weil es privat nicht läuft, also weil man mit dem Partner unzufrieden ist oder sonstiges, sondern es sind die großen volkswirtschaftlichen Kennziffern. Ich kann nicht ganz das Vertrauen aufbauen, dass mir mein Arbeitgeber genug Perspektive gibt. Ich kann nicht darauf vertrauen, dass, wenn das Kind dann da ist, ich eine Wohnung finde mit Kinderzimmer, die auch noch bezahlbar ist. Ja, also es sind volkswirtschaftliche Kennziffern, die den Deutschen, vor allem den jungen Frauen, den Kinderwunsch austreiben. Dann kommen noch solche Sachen hinzu, wie man kann diese kleinen Experimente nicht eingehen, ja auch in der Beziehungsfindung, also in der privaten Sphäre, weil man am Ende, wenn es irgendwie schief geht und man doch unter dem Eindruck der Realität, die über einen hereinbricht, klingt das ein bisschen komisch, wie ich das sage, plötzlich doch Probleme hat, einen Abtreibungsarzt zu finden. Ja, also das sind auch so Sachen, die dich in der Freiheit einfach komplett einschränken. Wenn du dir da einfach nicht sicher sein kannst, dass der Staat dir zur Seite steht, dir hilft, für dich da ist, sondern plötzlich machst du, und es sind viele junge Menschen, die Erfahrung, dass du gegen den Staat ankämpfen musst. So, und das hindert einfach Familiengründungen. Und du in Berlin, also du bist in einer ganz großen Schicksalsgemeinschaft. Die Kinderzahl pro Frau in Berlin ist aktuell auf fast südkoreanischem Hongkong-Niveau von 1,1 Kindern pro Frau. Das ist so desaströs.
Ich hätte schon gedacht, fast schon unter 1.
Nee, ich habe ja ein Buch, gerade in Berlin, wurde ja frisch veröffentlicht, als ich gerade geschrieben hatte. Es ist ganz, ganz, ganz dramatisch, dass wir bei 2 Leuten statistisch gesehen nur noch auf einen Nachwuchs kommen, weil das bedeutet, innerhalb einer Generation halbiert sich eine gesamte Bevölkerung. Jetzt kann man sich auch einfach mal drüber nachdenken. Was ist mit meinem Straßenzug, wenn in 30 Jahren hier nur noch halb so viele Leute leben? Was ist auf meiner Arbeitsstelle los und mit unserem Ansinnen? Der Chef hat gestern noch gesagt, jetzt der Weltmarkt, jetzt die Turbulenzen müssen wir nutzen und so weiter. Aber in 30 Jahren sind es einfach nur noch halb so viel, die da arbeiten. Ne? Was bedeutet diese Halbierung?
Ich würde es konkretisieren und sagen, was, also der Straßenzug, es leben ja weiterhin dann immer noch dieselben Menschen nach einer Generation, aber der Anteil der jungen Leute hat sich einfach halbiert. Also es sind halt dann eben nicht mehr 10 25-Jährige, sondern einfach nur noch 5. Und die 25-Jährigen sind dann in ihren 50ern. Insbesondere ja der Anteil der sehr, sehr Alten, der bleibt ja dann erstmal noch über die nächsten 2 Generationen gleich.
Ja, also das kann man sich in Ostdeutschland schon anschauen. Einfach mal in irgendwelche Dörfer fahren, wo man schon merkt, dass alle auf einen komisch reagieren, weil man mit einem Kennzeichen vorfährt, das die noch nie gesehen haben. Ja, also da muss man, in Ostdeutschland musst du kein Ausländer sein. Du musst nur von 30 Kilometer auswärts in diese Dörfer reinfahren. Dann bist du schon, dann merkst du schon, wie es sich anfühlt, anders zu sein, ne? Nicht akzeptiert. So. Und da hast du Straßenzüge von diesen Standard, 3 Stockwerke, 4 Eingänge, und dann kommt ein kurzer Parkstück und dann kommt das nächste Haus, ja. Da sind alle vor 60 Jahren eingezogen, gleichmäßig gealtert. Also die kommen jetzt alle gleichzeitig in die Pflegestufe. Also wenn der Egon denkt, ah, Paul kann mir doch mal helfen, die Treppe, nee, Paul schafft selber nicht mehr die Treppe hoch, ja, also sozusagen, es ist für alle dasselbe Drama und alle Kinder sind weggezogen, alle, ausnahmslos, ich kenne das von meinen eigenen und ich komme aus Jena, das ist das München des Ostens, wie man immer so sagt, ja, 25% der Stadt sind einfach Studenten, also die Stadt kann sozusagen immer, die hat einen riesigen Magneten in der Stadt
auch
stehen.
Auch in politischen Wahlkarten immer so der eine grüne Fleck dann noch in einem doch sehr, sehr
genau, Jena, so ein bisschen Dresden, Leipzig und so. So, aber selbst in diesen Orten, in meinen Orten, ist einfach völlig klar, wenn du deinen Schulabschluss in der Tasche hast, ziehst du weg. Dieses westdeutsche Erlebnis hier, dass man immer so nach 20 Jahren, ach ja, zu Weihnachten fahre ich nach Hause, meine Kumpels treffen. Nee, bei uns fährt keiner zu Weihnachten nach Hause, weil da kein Kumpel mehr da ist. Und man kann auch nicht erwarten, dass alle Kumpels und gleichzeitig da nach Hause fahren oder so. Nee, da ist einfach gar nichts mehr. Also da werden einfach wirklich verwüstete Landschaften zurückgelassen.
Und die Eltern sind, stimmt, sogar wahrscheinlich sogar auch schon längst weggezogen, weil sie es auch dort nicht mehr aushalten mit den ganzen Ultra-Alten dann.
Ja. Ja, genau. Oder sie hängen halt in ihrer Peer Group da rum und man wird wirklich depressiv, wenn man dort ist. Also man hält es dann nur 2 Tage aus, ich zumindest.
Du machst eine ganz überraschende Entdeckung im Verlauf deiner Recherche, nämlich tatsächlich gegen Armut hilft Geld. Insbesondere ja. Das Thema.
Erstaunlich.
Da muss man
weiter
knabbern an dieser Erkenntnis. Insbesondere halt, du sprichst da, glaube ich, das Thema Familien. Das war die Kindergrundsicherung, an die ja letztendlich durch Christian Lindner erfolgreich wegblockiert wurde. Du machst auch nochmal sehr schön auf, wie das medial damals dann untermalt wurde, nämlich eigentlich bis heute, würde ich sagen, hat sich in den Leitmedien das Gerücht oder dieses Bild gehalten, dass das einfach ein schlecht gebautes Gesetz war. Wie siehst du das heute jetzt so mit so einem 1-2 Jahren Abstand? War das tatsächlich auch handwerklich kein gut gemachtes Gesetz oder war es letztendlich einfach nur Firlefanz, der da aufgeführt wurde?
Das ist natürlich eine interessante rhetorische und Fangfrage, denn die Überschrift des Kapitels lautet ja schon, diese Art von Kinder- und Familienpolitik braucht gar kein Programm. So, die Eltern wissen, was sie mit Geld, das ihnen gegeben wird für ihre Kinder, tun sollen, nämlich sie investieren es in ihre Kinder. Es gab dazu eine Pressekonferenz mit Marcel Fratscher und anderen Leuten, in denen auch nochmal erinnert wurde, in diese Studie schaue ich auch nochmal rein, was die Bertelsmann-Studie ermittelt hat bei der Frage, ja, aber wenn man jetzt den Eltern Geld gibt, verbrauchen die das nicht einfach nur für Kippen, Alkohol und Consumer-Elektronik? Kaufen die sich nicht einfach nur einen großen Fernseher? Und die Antwort ist nein, nein und nein. Das machen Eltern einfach nicht. Also das ist völlig... Diese Idee kann man immer haben und das ist ja auch nachvollziehbar, wenn man als, sage ich mal, 70-jähriger CDU-Wähler männlich einsam auf dem Lande vorm Fernseher sitzt und sein eigenes Menschenbild auf alle überträgt. So, ja, also die Sicht, die man auf sich hat, auf alle überträgt. Aber so ist es einfach nicht. Menschen, die Kinder haben, lernen ihr eigenes Schicksal neu kennen, weil sie plötzlich merken, es geht gar nicht nur um mich, sondern ich übernehme jetzt Verantwortung für meine Kinder. Und diese Kinder haben ja Freunde, also kümmert man sich auch noch um deren Leben. Also es gibt nichts Vergesellschaftenderes, als wenn man plötzlich weil die Kinder sich befreunden, auch die Eltern sich einander wieder mehr kennenlernen, als einfach nur Nachbarn zu sein und so. Und dadurch baut man ganz neue Arten von Empathie und Sympathie und überhaupt Verantwortungsgefühl auf. Was bedeutet, wenn man, sagen wir mal, als Alleinerziehender ist der am häufigsten angegangene Beruf in Deutschland der Raumpfleger, weil man sich dann nämlich tagsüber um seine Kinder kümmern kann und dann abends in die Büros, in die verlassenen Büros fährt, um sie zu reinigen, wenn das Kind vorm Fernseher sitzt und dann ins Bett geht alleine. Dann lernt man einfach Gesellschaft neu kennen. Und dann weiß man auch, okay, wenn ich jetzt in diesem Job meine 1.000 Euro im Monat bekomme und dann gibt mir der Staat nochmal 400 extra fürs Kind, dann geht man nicht zu Saturn und kauft sich einen Fernseher. Also das ist einfach völlig ausgeschlossen. Und es ist, also das kommt einfach nicht vor, sagen wir es mal so.
Ich würd noch woanders eigentlich einhaken. Ich meine, selbst wenn, gerade Liberale und gerade FDPler weisen nun wirklich sehr, sehr regelmäßig darauf hin, dass man sich ja bitte nicht in das Konsumverhalten von Menschen einmischen sollte, warum muss ich es in dem Fall denn tun? Ich meine, ich kann mich auch fragen, warum soll nicht auch eine Familie davon profitieren, wenn jetzt dort ein fetter Flatscreen irgendwo hängt? Auch das hat ja einen familiensinnstiftenden Anteil, würde ich auch sagen.
Das kommt noch dazu, genau, gerade in so Medienverhalten wie heute wäre es ja auch ganz cool, wenn man abends wieder gemeinsam Zeit verbringt und sei es vom Fernseher. Es ist ja nicht alles schlecht, was im Fernseher läuft. Das, was du jetzt ansprichst, ist ja eine der großen Fragen, die ich aufwerfe. Sollten wir nicht Familien genau wie Unternehmen behandeln? Und dann kommt eine FDP und sagt, nee, also Unternehmen brauchen auf jeden Fall Freiheit, wenn überhaupt staatliche Unterstützung, aber auf gar keinen Fall eingreifen ins Management. Die wissen schon, was sie tun. Die brauchen halt nur eine Anschubfinanzierung. Ja, genauso gilt das für Familien auch. Die brauchen halt eine Anschubfinanzierung. Und nicht nur einfach eine frühe Hilfe, für die man so einen Zuschuss zum Kinderwagen kriegt, sondern eine echte Anschubfinanzierung. Also insoweit, dass ich halt das Buch auch durchrechne, dass man einfach, wenn man ein Kind hat, finde ich, hat man pro Tag einfach Anspruch auf 100 Euro. Allein um Nachhilfe, Babysitting-Kram, ordentliches, gesundes Essen und so zu finanzieren. Und diese 100 Euro, die man einfach Bedarf hat, pro Tag, pro Kind, die kommen halt nicht aus der Erwerbstätigkeit der Eltern. So. Also nicht in den Zeiten von heute, wo man die Hälfte seines monatlichen verfügbaren Einkommens an den Vermieter überweist. Sondern nein, da muss einfach der Staat rein investieren, subventionieren, richtig reingehen. Und sei es nur, dass Eltern einfach die Stunden aufschreiben, die sie mit der Betreuung ihrer Kinder verbraucht haben, und dann das einfach mal an der Kostenstelle abgeben und dafür ein Geld überwiesen kriegen. Und für jeden, der dann denkt, wer aber treibt das nicht total die Liebe und das Gefühl aus der Familie aus, wenn das alles nur noch so finanziell runtergerechnet wird, sage ich, nein, genau im Gegenteil. Erst dadurch entstehen wieder Räume, in denen man dann auch mal gemeinsam und wirklich auf sich bezogen, man gönnt sich jetzt mal was. Und so, statt einfach nur am Hungertuch zu knapsen und sich durch den Alltag zu schleppen.
Zumal es ja auch da wieder die Frage aufwirft, warum sind wir da in manchen Bereichen derartig spendabel, ne, wenn jetzt zum Beispiel lese, dass die Pendlerpauschale erhöht werden soll, warum ist das für den Staat relevant, wie ich morgens zur Arbeit komme? Damit könnte man ja eigentlich wirklich komplett eigentlich im privaten Raum belassen, würde ich jetzt mal sagen. Also in meinem Fall hat sich jetzt auch keiner großartig mal gefragt, wie ich denn morgens in meinem Büro immer fahre. Nämlich halt mit der S-Bahn und mit dem Deutschland-Ticket in der Hoffnung, dass es auch bleibt. Da habe ich auch eine schöne Stelle, die ich aber direkt mal einfach vorlesen würde, auch wenn es jetzt hier zwei Absätze sind. Seite 89, wo du nämlich genau diese Forderung halt in drei Szenarien nochmal untermauerst. Szenario 1, wenn eine Schule geschlossen bleiben muss, weil die Heizung ausgefallen ist, muss der Unterricht im nächstgelegenen Tagungshotel stattfinden. Der finanzielle Aufwand ist mit Steuergeldern zu bezahlen. Szenario 2, wenn eine alleinerziehende Mutter es aufgrund ihrer Arbeitszeit nicht schafft, ihrem Kind Abendessen zuzubereiten, muss das Kind durch Dritte bewirtet werden. Der organisationale Aufwand ist von der Kommune zu leisten. Und das dritte Szenario, die Kindertagesstätte muss die Arbeitszeit der Eltern immer vollständig abdecken. Wenn ein Kind angemeldet wird, dessen Mutter auch nachts arbeitet, muss die Kita die Betreuung gewährleisten. Ich gehe davon aus, dass du nicht davon ausgehst, dass das alles so hundertprozentig genauso umgesetzt wird. Aber warum eigentlich nicht?
Also wovon ich ausgehe, ist schwierig zu sagen, denn ich schreibe ja erstmal das Buch ungetrübt von politischen Diskussionen, wie wir sie haben, und sage, das ist der Bedarf, das ist notwendig. Es ist kein Buch, in dem ich jetzt strategisch fordernd einfach doppelt so viel fordere, damit am Ende einer Verhandlung nur halb so viel übrig bleibt und das dann auch reicht oder sowas, ja. Sondern ich stapfe da durch die Jahrhunderte vom Idealbild der Pastorenfamilie, vom Leben in der bäuerlichen Vegetation vor Erfindung von Dampfmaschinen und allem und sage, das Familienbild ist extrem variabel und die Familie hat durch die Geschichte hinweg immer eine Aufgabe und das ist, der nächste Jahrgang sollte bereitstehen. Entweder am Hofe oder auf dem Bauernhof oder wie auch immer. Alle Welt weiß, ich werde älter und ich brauche den nächsten Jahrgang. Und umso besser ich den vorbereite, umso besser für alle. Es ist sozusagen immer, also Familie dient immer einer Win-Win-Win-Win-Win-Logik. Jeder, der damit partizipiert und jeder, der mit Familie zu tun hat, ist ein Gewinner. Entweder, weil man ein soziales Leben hat, in dem man sich wohlfühlt, weil man jemanden hat, der die Firma übernimmt, weil man jemanden hat, der das Land verteidigt oder was auch immer. Ja. Also es ist immer Win-Win-Win-Win-Win. Und das haben wir komplett aus dem Blick verloren, diese Art von Familie. Familie ist einfach nur Belastung. Ja. Also Friedrich Merz versucht so seine Billionen da jetzt zu rechtfertigen und sagt dann, aber da müssen wir dann auch beim Bürgergeld streichen. So, also bei Kindern müssen wir dann sofort ran. Und das ist einfach ein Umgang mit einem Großthema unser aller Leben und der ganzen Menschheitsgeschichte. Wir haben immer in diesen sozialen Zusammenhängen gelebt, dass wir auf historisch einzigartige Weise gerade vernachlässigen. Und man könnte es jetzt übertreiben und sagen, selbst die Nazis haben sich um Familie gekümmert, ja? Die größten Menschenhasser der Welt.
Gerade die Nazis haben sich um Familie
wirklich
gekümmert.
Wirklich bedeutsamsten Menschenhasser unserer Geschichte haben sich noch um Familie gekümmert. Warum kriegen wir das nicht hin? Also ist doch einfach bescheuert. Und Familie ist eben nicht nur für die Politik eine Belastung, sondern zunehmend auch für die Familienmitglieder selbst. Man denkt sich so, ah, die Oma ist die Treppe runtergefallen, was machen wir jetzt bloß? Shit, wir finden keine Betreuung, nichts und so, ja. Ah, wir kriegen Zwillinge, scheiße, wir haben nur ein Kinderzimmer, ja. Das Auto ist zu klein. Ah, ich muss nach Hause, aber das Kind ist noch wach und die Kita hat schon wieder zugehabt und das Kind ist nicht ausgelastet. Ah, so eine Belastung und überhaupt und so, ja. Also für alle, die beteiligt sind, ist Familie eigentlich nur noch Belastung. Und da ich finde, dass dieser private Lebensbereich, in dem wir uns häufig, also am häufigsten und am liebsten aufhalten, wenn der zu so einer großen Belastung wird, ja, dann ist einfach das Gesamtgefüge egal. Und man stellt ja so ein bisschen fest, wenn man diese Studienlage heute mal liest, wie viele Leute sind bereit, das Land mit Waffe zu verteidigen und 60% sagen, ich nicht, dann sagen die Leute mittlerweile auch, es ist so scheiße, ist mir doch egal, ob Putin hier einmarschiert. Und wo kommt eigentlich so ein Gefühl her? Und da sage ich, aus der Vernachlässigung der Familie. Es gibt hier nichts zu verteidigen für sehr viele Menschen. Und es ist einfach dramatisch.
Das, was du gerade angesprochen hast, dass ja sozusagen selbst die Nazis sich zumindest um Familienpolitik gekümmert haben. Ich würde sogar noch so weit gehen zu sagen, es ist ein Wesenszug totalitärer Diktaturen, dass sie diesen Bereich, sagen wir mal, doch zumindest nicht vernachlässigen oder teilweise sogar sehr, sehr fördern. Ich meine, du bist Ostdeutscher, meine Eltern kommen aus Ostdeutschland. Die Kinderbetreuung lief. Ja. Es war kein Problem, auch sozusagen mit größerem Nachwuchs dann auch die entsprechend größere Wohnung zu finden. Problem war ja halt dann nur eher, dass dieser private Bereich wiederum halt dann so zementiert wurde, dass alle anderen Bereiche davon überlagert wurden. Wie könnte man da einen vernünftigen Kompromiss hinbekommen aus, sagen wir mal, einem einigermaßen störfreien, stressfreien Familien- und Privatleben? Und gleichzeitig aber halt auch eben einer Politik, die mir jetzt halt nicht bis unter die Bettdecke regiert. Das ist ja mal die große Gefahr dann daran, oder daran, wo es ja dann auch totalitär wird.
Genau, dieses Regieren unter die Bettdecke ist, was das angeht, meine Lieblingsfloskel. Die habe ich von meinem Sozialkundelehrer damals, weil der sich eben auch die Frage stellte, ist das nicht eigentlich gut, wenn der Staat so dasteht und sagt, danke, lieber Mutter, dass du uns 4 Kinder geschickt hast, mach uns doch noch ein 5. Ja? Das macht ja Putin heute.
Ja.
Also Putin macht ja Pressekonferenzen, wo er einfach im Schnittbild junge Frauen im Publikum einblendet und dann die Geschichte der großen, also der Großmutter, die sie so vor 50 Jahren mit 7 Kindern und so weiter. Ne? Können wir nicht daran wieder anschließen?
Man kann in Russland als inhaftierte Frau einen Deal mit der Staatsanwaltschaft machen, dass wenn man sagt, ich krieg ein Kind für euch, für den Staat, für Vaterstaat Russland, dann komme ich hier wieder raus.
Ganz genau. So, und jetzt ist ganz wichtig, dieses Verhältnis von Staat und Familie, also von öffentlicher Haushaltsführung und privater Haushaltsführung, das muss in Deutschland neu geregelt werden, und zwar nach den Maßstäben, denen wir uns verschrieben haben. Und wir haben halt ganz direkt gesagt, Diktatur haben wir ausprobiert, war nichts für uns. Hat sich nicht ausgezahlt, nicht nur für uns nicht, sondern zig Millionen Tote und so weiter, industrielle Mordungsprogramme, das ist nicht gut. Wir haben uns für Marktwirtschaft und Demokratie entschieden. Und eigentlich will ich nur, dass die Familie da eingepresst wird. Deswegen von mir diese 2 großen Forderungen, kapitellang ausgearbeitet. Zum einen diese 1 Billion Euro, was in Familien stattfindet, ist Arbeit, also volkswirtschaftlich zu verrechnen, indem die Familie einfach betriebswirtschaftlich wahrgenommen wird und da laufen Kosten auf und denen muss entgegnet werden. Dafür kommt ja auch ein Produkt zustande, ja. Also Christian Lindners Buddies sehen dann halt, cool, neuer Arbeitgeber, wir blenden einfach aus, was die 20 Jahre vorher war, wie viel Musikunterricht, Sportunterricht, nachmittags, soziale Interaktionen, was weiß ich, Kindergeburtstage hier, Nachmittage da, Schulunterricht, wird alles ausgeblendet. Das erste Monatsgehalt ist 2000 Euro, damit ist alles vergolten. Und die Eltern so, warte mal, also meine 20 Jahre Investition, kann ich das mal irgendwie, wo ist mein Return Investment? Also diese 1 Billion Euro pro Jahr für Familien muss fließen. Was bedeutet, die deutsche Volkswirtschaft muss politisch neu verrechnet werden. Deutschland hat nicht mehr 4 Billionen BIP im Jahr, sondern 5 Billionen. Dieses Geld muss einfach liquide gemacht werden. Es geht nicht weiter, dass wir das einfach so, das sind so Freundschaftsdienste, die die Familien für die Gesellschaft tun. Und das Zweite ist, wir müssen, da wir uns für Demokratie entschieden haben, auch alle Kinder wählen lassen. Jeder ab Geburt Wahlrecht. So, dass ja einfach die alten Leute sagen, ich will CDU und SPD und dann wird der Kanzler dazwischen entschieden, das ist nicht der richtige Umgang. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, naja, aber ein 6-Jähriger kann ja politisch nicht wählen. Nee, ein 6-Jähriger kann ganz schön viel nicht machen, weshalb seine Eltern immer einspringen. Im Restaurant bezahlen für den 6-Jährigen die Eltern. Wenn irgendwas passiert, wer steht gerade? Die Eltern. Wer beantwortet Fragen? Wer hat die Verantwortung dafür, dass sich das Kind gut ernährt und was auch immer? Es sind immer die Eltern. So, politisch Verantwortung für die Kinder, eine Wahlstimme, nö, das dürfen die Eltern nicht. Und ich gehe im Buch auf juristische Diskussionen ein, die auch Verfassungsrechtler und Verfassungsrichter in Deutschland geführt haben. Es ist möglich, man hat ein Wahlrecht ab 0 und die Ausübungsverfügung geht an die Eltern, die also dann...
Ja. Obwohl du ja selber sogar noch feststellst, dass das Wahlrecht, also auch wenn es zum Beispiel übertragen wird, wenn Leute zum Beispiel schon zu alt oder zu krank sind, um selber sozusagen zu artikulieren, was sie wählen wollen oder vielleicht einfach nicht mehr in der Lage sind, den Stift zu halten, dass da zum Beispiel entscheidend ist, dass sie selber ihren Wahlwunsch für alle sichtbar artikulieren können. Da sagst du ja selber, das ist bei einem 2-Jährigen wahrscheinlich noch schwierig. Ja, der kann den Stift vielleicht gerade noch so selber halten, aber ob der jetzt halt sagen kann, die Partei möchte ich gerne wählen, wird dann schon schwierig. Wo würdest du das ansiedeln?
Solange in Deutschland betrunkene, demenzkranke Mörder, die ihre Strafe abgesessen haben, ins Wahllokal gehen können und sagen können, ich möchte jetzt gerade meine Stimme abgeben, sollte das jeder können. So, und ich habe ja im Buch diesen kleinen Joke, ich drucke einen Auszug aus dem Mathe-Abitur Bayern 2021. Menschen schaffen es, diese Aufgabe zu lösen. Du kannst auf die Straße gehen und random Leute fragen, 10.000, kein einziger von denen kann diese Aufgabe spontan lösen. So, diese Abiturienten schaffen das und kriegen gleichzeitig gesagt, nee, sorry, wählen, das geht nicht. Du bist zu leicht verführbar, du hast ja keine Ahnung und so weiter. Und ich sage, nein, das stimmt nicht. 12-Jährige, die in der Schule in einem absoluten Safe Space über Politik reden, die Diskussion wird moderiert von einem Lehrer, sie selbst kriegen nicht nur ihre eigene Meinung für sich mal artikuliert, sondern hören auch noch die Meinung von anderen in ihrer Klasse. Da ist also Perspektivenübernahme möglich, da ist eine Diskussion möglich, das ist ein Safe Space. Und wir sagen, nein, diese Leute dürfen auf gar keinen Fall eine politische Stimme abgeben, aber der 70-Jährige, der sich in Facebook verloren hat, 10 Stunden am Tag in irgendwelchen Horrorgruppen rumchattet und so, der darf einfach wählen gehen und sich vorher noch einen Wodka reinhauen, ja. Also das ist einfach eine Argumentation. Ich will nicht den Alten das Wahlrecht absprechen, sondern ich will für alle es nochmal bekräftigen. Und es gibt eben diese Möglichkeit zu sagen, natürlich kann die Elternschaft die Ausübungsverfügung für das Wahlrecht der Kinder übernehmen. So wie man für alles andere auch gerade steht, Verantwortung übernimmt. Und dann wird einfach verrechnet, ja. Also so wie man Kindergeld unter Eltern aufteilt, 50-50, wie auch immer, wird da diese politische Stimme auch aufgeteilt. Also panaschieren, kumulieren, alles ist möglich. Der Wahlzettel ist irgendwie 3 Quadratmeter groß, ja. Aber Kinder dürfen nicht wählen. Also das passt irgendwie alles nicht.
Ich war mal ein bisschen fies. Du hast ja selber 3 Kinder. Angenommen, deine Tochter sagt jetzt zum Beispiel, lieber Papa, ist ja alles hier schön, hier so links und so weiter, aber ich glaube, die AfD ist doch die beste Partei für Deutschland. Würdest du dann sagen, alles klar, du musst es selber wissen, dann kreuze ich jetzt hier für dich AfD an. Würdest du das als politisch ja noch nicht sonderlich AfD-geneigter Mensch das übers Herz bringen?
Naja, ich würde natürlich mit meiner Tochter darüber diskutieren, genauso wie über den Wunsch, wenn sie zu mir kommt und sagt, Papa, kannst du mir eine Packung Pringles mitbringen? Und ich sage, soll ich dir nicht lieber eine Avocado kaufen? Ja, das sind doch all die Fragen, die man halt diskutieren muss und eben auch diskutieren kann. Und wo, wenn nicht in der Familie? Wir können doch nicht ewig rangehen an die Sache, dass die Frauen des Hauses einfach sagen, in der Politik, in der Küche keine Politik, ich will hier keine Schlägerei. Ja, sondern nein, ich möchte einfach, dass alle wahrgenommen werden, dass sich alle äußern können. Am Ende ist es so, die Eltern, ja, wenn sie das Wahlrecht haben für ihre Kinder und die Kinder sind noch nicht in der Lage, ihren Wahlwunsch zu äußern, weil was willst du dem 5-Jährigen erklären und so, ja? Aber man muss es ja aus der anderen Richtung denken. Wenn plötzlich Eltern mehr als eine Stimme haben, weil sie die für ihre Kinder huckepack mitnehmen, so wie jede andere Verantwortung auch von ihnen huckepack mit ins Wahllokal genommen wird, wie sieht dann ein Wahlkampf aus? Bei dem nicht mehr, ah ja, die größte Wählergruppe sind die 70-Jährigen und die größte wachsende Wählergruppe sind die 60-Jährigen. So, sondern nein, die größte Wählergruppe sind vielleicht die 30-jährigen Eltern, weil die alle Stimmen der 0- bis 15-Jährigen mit sich schleppen. Und die 16-Jährigen klären eben im Vertrauen mit ihren Eltern, beziehungsweise bei 16-Jährigen würde ich schon sagen, die kann man auch wählen lassen, wird ja auch getan, ja. Aber selbst Thüringen ruft den Kindertag als Feiertag aus und erlaubt trotzdem keine Wahl der 17-Jährigen für den Landtag. Das ist doch absurd. Also da kann man ganz schön viel neu justieren. Es ist für uns jetzt ein bisschen ungewöhnlich, über das Wahlrecht zu diskutieren. Kennen wir üblicherweise nicht, aber ich will mal dran erinnern, wir hatten eine Wahlrechtsdiskussion vor ungefähr 2 Jahren mit einem Gesetz vor einem Jahr und wir haben jetzt einen neuen Bundestag gewählt, in dem es plötzlich hieß, 30 Wahlkreise kriegen einfach ihre Erststimme nicht ins Parlament. Das ist ein viel größerer Eingriff, glaube ich, in die Zusammensetzung des Parlaments, als jetzt den Kindern Wahlrecht zu geben.
Siehst du überhaupt nicht die Sorge davor, dass manche Eltern diese Macht, die sie dann zum Beispiel dadurch, dass sie 2 oder 3 Kinder haben, einfach missbrauchen und nicht mit ihren Kindern vernünftig über die Politik oder deren Wahlabsichten sprechen, sondern einfach ihren eigenen politischen Wunsch damit durchdrücken wollen?
Ja, aber da brauche ich nicht warten auf eine Bertelsmann-Stiftungsstudie, die mir dann nochmal aufdröselt, nein, diese Eltern kaufen keinen Alkohol und Kippen und Handys, wenn man ihnen mehr Geld gibt und die wählen nee, dann auch
das
nicht.
Das meine ich gar nicht. Ich meine es sowohl in die eine als auch in die andere Richtung und ich habe jetzt... ich sag mal, wir kennen ja auch alle, sag mal, unangenehm auftretende Grünwähler, also ne, das Klischee der leicht arroganten Mittelschicht, die dann da rumläuft. Also ich meine sowohl in die eine Richtung. Ich meine sowohl, sag mal, die klassische Nazi-Familie, die dann ihre 4 Kinder zur Wahl ohne noch schleppt und halt nochmal 4 Stimmen mehr für die AfD abgibt, als halt dann aber auch die etwas, sag mal, doch überraschend autokratisch auftretende Grünmutter, die dann halt dann nochmal sagt, na, selbstverständlich wählt man Kevin natürlich genauso die Grünen und macht dann dort ihr Kreuz mit.
Ja. Also das sind halt die Sachen.
Ist das ein Kollateralschaden, wo du sagen würdest, müssen wir mitleben? Ist dann halt
so. Also prinzipiell geht es mir um ganz wichtige Sachen. Zum einen, dass die Familie selbst präsent ist in der Politik. Ein bisschen zweitrangig ist für mich, ob der Wählerwunsch des Kindes, bei dem ich ja auch sage, also ein unter 12-jähriges Kind aus eigener Erfahrung, da kommt es jetzt nicht so drauf an. Ja? Also das ist halt entweder in einem Familienzusammenhang aufgewachsen, wo völlig klar ist, wir wählen hier niemals CDU und AfD. Oder es kommt halt aus einer Familie, in der grundsätzlich immer AfD gewählt wird. So, die Frage ist ja, wer ist, also kann man wirklich auf diese Überraschung hoffen, dass Eltern, die irgendwo in Sachsen in einem sozialen Bereich mit Nachbarschaft und so weiter, wo einfach 50% AfD wählen, solche Orte gibt's ja, dass man da dann feststellt, ah ja, das wäre echt blöd, denn wenn die Kinder selber wählen könnten, würden die alle grün wählen. Aber dadurch, dass die Eltern, also das ist ja absurd, ja, es vererbt sich schon so ein bisschen das elterliche Gefühl, was eben bedeutet. Über die Frage, die du stellst, stellen wir ja fest, die Familie ist eigentlich ein ganz schön politischer Raum. Und da ist auch, du hast jetzt das Wort Macht benutzt, ja, die Macht der Eltern, mehr Stimmen zu haben. Ja, vielleicht sollte Familie wirklich einfach mal so mächtig sein. Wenn Kinder da sind, hat man halt, man sorgt ja auch für Umsatz in der Familie, in der Gesellschaft, ja. Also warum sollte man denen dann diese politische Macht, in Anführungszeichen, ich würde ja gar nicht so viel Macht, ist ja gar nicht, man hat halt eine Wählerstimme mehr, ja. Es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie, also wenn die Leute jetzt alle glauben würden, krass, meine Wählerstimme ist so mächtig, haben wir ja nicht.
Ich will da auch jetzt gar nicht aus eigener Nicht-Überzeugung jetzt dagegen argumentieren, aber ich habe beim Lesen dieses Kapitels gemerkt, wie sich so Stellschrauben im Hirn auf einmal neu justieren, wenn man mit so ein paar eigenen Gedankenregeln auf einmal brechen muss, weil man merkt, nee, stimmt, das ist eigentlich nicht logisch. Und wenn wir selbst schon Verfassungsrichter festgestellt haben, dass es ein Widerspruch ist, wenn wir sagen, jeder Mensch hat ein Wahlrecht und Kinder sind Menschen und haben genau dieses aber nicht, haben wir da auf jeden Fall echt einen ziemlich dicken Widerspruch. Jetzt muss ich einmal kurz auf meinen Zettel gucken. Was mich noch abschließend interessieren würde, so ein bisschen sprachlich, ich höre immer insbesondere halt von migrantischen Menschen, dass ihnen diese Rechnungen aktuell immer so ein leicht missfallen, wenn man halt dann davon spricht, wir brauchen Zuwanderung, weil wir halt eben so ein demografisches Problem haben. Also zugewanderte Menschen eigentlich nur noch als so ein wirtschaftlicher Zusatzfaktor da gesehen werden. Jetzt sprichst du ja auch selber halt sehr häufig halt von Kindern als ein mögliches Humankapital, als wo dann selbst der FDPler dann irgendwann sagen muss, hey super, der neue Jahrgang ist da, das könnte der nächste Top-Unternehmer werden. Kannst du diese Irritation darüber verstehen oder ist es für dich einfach eine reine Kalkulationsfrage oder ich sag mal eine reine rhetorische Frage?
Ja, wir haben immer gedacht, die FDP ist eine liberale Partei und stellen jetzt fest, nein, das ist eine partikularistische Partei, die sich für irgendwelche Unternehmerinteressen einsetzt. Ich bin der eigentlich Liberale. Denn meine Grundüberzeugung ist, und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren sehr detailliert durchdiskutieren, diese Entscheidung für Demokratie und Marktwirtschaft war richtig. Das chinesische Modell ist nicht unser Modell. Das amerikanische Modell ist auch nicht unser Modell, sondern Demokratie und Marktwirtschaft in Verschränkung, also nur beides zusammengedacht, ist richtig. Was für mich bedeutet, auf diese Fragen sage ich ganz deutlich, ja, volkswirtschaftlich verrechnen, das ist das Win-Win-Win-Win. Wenn wir jemanden sehr gut ausbilden, damit jemand sehr gute und fleißige Arbeit erledigen kann, sich selber aussuchen kann, was er arbeitet, also leidenschaftlich noch dahinter steckt, und dann sagt, Friedrich Merz möchte die 8-Stunden-Tage abschaffen und lieber eine Wochenarbeitszeit, ja, bin ich sofort dafür. Ich weiß auch nicht, warum ich montags immer 16 Uhr nach Hause gehen muss oder eben, ja, ich bin jetzt 65, aber muss ich deswegen jetzt in Pension? Natürlich mache ich hier weiter, ja. Das ist Win-Win-Win und das muss gefördert werden. Also ich bin im Vergleich zu diesem FDP-Blödsinns-Partikularismus einfach ein Hyperliberaler. Ich will Freiheit überall, dass Menschen ausgestattet mit allem, was sie brauchen, Win-Win-Win für alle, für die Eltern Win, für die Kinder Win, für die Arbeitnehmer Win, für die Rentenkasse Win, für den Staatshaushalt Win. Ja, ich will einfach sozusagen alle für alles. So, und umso besser sich das volkswirtschaftlich verrechnen lässt, umso ja, besser für alle. Also in der Hinsicht, da gehöre ich gar nicht in irgendeinen progressiven linken Topf oder so, der es lieber gefühlig angeht und sagt, es ist doch toll, wenn sich alle wohlfühlen. Nein, das muss hart auf volkswirtschaftliche Kennziffern runterbrechenbar sein. Und machen wir ja sowieso, ja. Also volkswirtschaftlich, Familien liefern nicht genug Nachwuchs, dann muss das Ausland her. So, selbst da, wenn wir jemanden aus Syrien hier haben, der gerade als Alevit da vor diesen neuen Mächten flieht, dann können wir doch nicht sagen, oh ja, den haben wir leider nur volkswirtschaftlich verrechnet. Naja, der lebt doch hier in Deutschland. Das ist doch, wir wollen doch hier das Paradies für alle schaffen, so ungefähr. Also Win-Win-Win für alle, hart volkswirtschaftlich verrechnen, aber eben alles volkswirtschaftlich verrechnen. Und nicht einfach sagen, ja, also Unternehmensgewinne sind super wichtig, die müssen sich im DAX niederschlagen, das ist auch gut für die Stimmung in den Abendnachrichten und im Kanzleramt und Familien lassen wir außen vor. Nö, Wer über den DAX berichtet, muss dann halt auch über die, wie sieht der neue Jahrgang aus, hat er gute Schulnoten und so weiter. Das muss halt genauso ein Nachrichtenthema sein. Ja, also in der Hinsicht, alles verrechnen, super liberale Antworten auf die Zeiten heute geben und die FDP einfach in den Schatten stellen.
Man könnte ja auch einfach ganz klar sagen, genau dafür oder für alles andere haben wir eben diesen familiären, privaten Raum, den du ja auch so hochhältst und wo du ja auch kritisierst, genau, dass er halt in der Kalkulation eigentlich immer fehlt.
Wer sich wohlfühlen will, muss halt dafür sorgen, auch politisch und gesellschaftlich, dass Eltern genug verdienen, dass die eigenen Freunde auch mal ein bisschen Budget haben und man abends was unternehmen kann und nicht alle einfach nur rumcornern und so. Ganz genau.
Angenommen, die Situation in Russland, in der Ukraine eskaliert tatsächlich und es kommt zu einem Großkonflikt zwischen NATO und Russland. Siehst du dann noch eine Chance für die westliche Demokratie und für die westliche Gesellschaft aktuell? Wenn jetzt ich und meine Jahrgänge dann nochmal zur Musterung müssen und möglicherweise ins Feld ziehen?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Musterung ja, eine Wehrpflicht nein. Und wenn die CDU dann kommt, das ist ja auch eine der amüsantesten Ideen überhaupt, dass sie sagen, nein, wir wollen ja nicht alle in der Wehrpflicht, nur die Besten. Die Bundeswehr sucht sich so, nachdem sie alle gemustert hat, 9000 Leute raus.
Viel Spaß.
Also diese Art, ja genau, also diese Art von Ungleichheit und so bedeutet für mich einfach, das ist Bürgerkrieg. Also dann brauchen wir uns über äußerliche Verteidigung keine Gedanken machen, weil dann haben wir es einfach mit einem Bürgerkrieg zu tun, weil das lassen die Eltern nicht auf sich sitzen. Die eigenen Kinder, die man einfach die ganze Zeit zum Sport und hier und da, ja, die dann bei allen Musterungen Test am besten abschließen. Wir wissen ja, und das ist jetzt sehr zynisch, aber die Realität ist so, wie das in Amerika funktioniert. Da gibt es natürlich keine Wehrpflicht. Wer mit dieser Armee nichts zu tun haben will, hat mit der nichts zu tun. Aber für die Allerärmsten ist es halt eine Gelegenheit, auch noch ein bisschen Umsatz zu machen. Ja? So könnte ich mir das in Deutschland vorstellen. Nur das ist halt eine echte Herausforderung für die Bundeswehr.
Also die Restrampe Bundeswehr sozusagen.
Absolut, das ist dann Bundeswehr. Sammelt,
was dann durch alle Raster gefallen ist.
Genau, das ist dann Bundeswehr-Restrampe. Und im Grunde ist das dann das Personal, das die Kaserne in dem Zustand, wie sie heute sieht und denkt, oh, endlich mal Luxus. So, ja, hier gibt's eine Heizung, die funktioniert. Nur das ist nicht, man hört ja, wie ich schon darüber rede und jeder Gedanke, den man dazu hat, der ist genau richtig. Das ist einfach grotesk und scheiße und das will niemand. Von daher glaube ich, diese Wehrpflichtdiskussion geht völlig in die falsche Richtung. Die andere Diskussion, Aufrüstung und so weiter, ne, dass wir volkswirtschaftlich diese Beiträge leisten, das sehe ich natürlich und das ist ja auch eine große Gefahr, wenn wir jetzt in so ein Wettrüstungsding kommt, bei dem wir damals festgestellt haben, ja, der Westen hat den Osten ausgebotet, die kamen einfach nicht hinterher und sind sozusagen daran gescheitert, weil die Leute nicht mehr hingenommen haben, dass es im Supermarkt gar nichts mehr außer Alkohol zu kaufen gibt, also dass für Familien einfach gar nichts mehr da ist. Wir haben in Deutschland jetzt die Erfahrung gemacht, dass ein Hochwasser, ja, zwei Tage zu viel Regen überfordert uns komplett. Wenn jemand gezielt Bomben auf uns hagelt, ja, dann ist einfach vorbei. Allein die Erwartung, die Politik könnte in meinen Heizungskeller reinregieren, war hier kurz vor Bürgerkrieg. Ja. Wenn wir uns überlegen, den Bauern wird gesagt, ihre Dieselsubvention findet nicht mehr statt. Also will man demnächst mit Panzern die Traktoren von der Straße räumen? Ja, das ist doch völlig absurd.
Hier, wir haben hier so ein schönes Flakgeschütz, können wir das nicht mal auf deinen Hof stellen noch oder sowas?
Ja, genau. Also das ist einfach, diese Diskussion, wie wir sie jetzt haben, Russland greift uns an, was auch immer. Die ist so virtuell, da würde ich sagen, da müssen wir wirklich alle wie auf diesen Corona-Moment warten, wenn es heißt, nee, es findet nicht mehr in den Tagesthemen abends statt und Oma Erna wird gesagt, beruhige dich, es ist in China, sondern nein, das Virus ist jetzt da. Ja, ein bayerisches Unternehmen ist unter Quarantäne. Dann, das arbeiten wir ja bis heute auf, was das bedeutet hat für die Gesellschaft. So, und wenn so ein Angriff tatsächlich droht, führen wir einfach also ganz andere Diskussionen. So, nur die kann man auch nicht vorbereiten, ja, oder durch irgendwas, sondern die sind dann einfach, also die Realität ist dann da, wenn sie da ist und vorher ist sie eben nicht da und virtuell kriegen wir das niemals gefasst. Aber man sieht schon mal, selbst wenn die Bedrohungslage wie jetzt nur virtuell ist, also dass man so eine Idee hätte, jetzt plötzlich könnte Putin doch durch die ganze Ukraine und dann noch durch Polen und dann steht er plötzlich bei uns, schon jetzt haben wir nichts mehr für Familie übrig. Und das finde ich eigentlich dramatisch, weil das wirklich bedeutet, man muss sich dann auch fragen, was gibt's eigentlich zu verteidigen? Was wird wirklich schlimmer, wenn der Russe hier, also für die Leute, die ich jetzt von Armut betroffen und so weiter, da nützt auch keine Diskussion, aber es ist doch immer noch Deutschland und friedlich und so weiter und so fort. Nee, für viele Menschen würde sich gar nicht so viel zum Schlechteren ändern, wenn es hieß, der Statthalter ist jetzt ein Russe.
Siehst du denn aktuell in der, sagen wir, hoffnungsvoll aufploppenden Linkspartei so ein gewisses Korrektiv zu genau diesen Themen? Also hast du das Gefühl, dass das, was du jetzt auch in deinem Buch beschrieben hast, in der Linkspartei noch mehr aufgegriffen wird? Ich sehe halt gerade so ein bisschen die Gefahr, dass die Linke in den nächsten Jahren wahnsinnig viel damit beschäftigt sein wird, den Bullshit, der aus der Regierungsbank kommt, erstmal wieder einzufangen oder entsprechend darauf zu antworten und es gar nicht mehr gelingen wird, eigene Themen zu setzen.
Was ich interessant finde, ist, dass die Linken so viel Zuwachs haben. Sie haben ja jetzt diese 8% und wir sehen ja in den neuen Umfragen, dass sie jetzt schon bei 10% liegen und so weiter. Durch eine
SPD macht es ihnen aber auch wirklich sehr einfach.
Ganz genau. Also, ja.
Mit so ganz klassischen, das sind ja eigentlich so ganz klassisch sozialdemokratische Themen, die gerade bespielen, ja. Und es geht durch die Decke. Ja.
Genau. Und die machen aber Großwetterlagenpolitik oder Opposition. Die kümmern sich jetzt nicht um die Details und das finde ich genau richtig. Niemand muss sich jetzt aus dieser Richtung um Details kümmern, denn wir wissen, die Erfolgsgeschichte der AfD ist nicht jetzt irgendwie, ach, hier nochmal und da nochmal und hier hätten wir nochmal einen Änderungsvorschlag für irgendwas, sondern die haben auch einfach große Wetterlagen-Opposition gemacht, haben gesagt, Migranten mögen wir nicht, Menschen hassen wir, ja, so, also da werden einfach die großen Sprüche gemacht und solange die
Medien finden wir auch,
genau, Medien, alle scheiße.
Jedes Interview mit Weidel läuft nach einer Dramaturgie.
Ganz genau, keine Details, einfach nur mit einem großen Besen einmal so drüber gekehrt. So, und wenn die Linken, solange die Linken das so machen und einfach sagen, keine Milliardäre, keine Aufrüstung, wir kümmern uns um alle Familien, so, ja, finde ich das genau richtig, weil sie damit entweder sich selbst unter Druck setzen, irgendwann mal die politischen Programmatik zu schreiben, also zu detaillieren. Und da würde ich sagen, ja, davor muss man dann gar keine Angst haben, denn es ist super easy. Man muss halt einfach nur große Forderungen stellen, wie ich sie im Buch stelle. Oder sie setzen halt durch diesen Erfolg auch die anderen Parteien unter Druck, diese Details jetzt auszuformulieren. Und das sieht man ja bei der CDU, ja, die einfach die ganze Zeit, ich meine, die AfD sagt einfach nur, wir hassen Menschen, wir würden Migranten an der Grenze sofort erschießen. So. Und die CDU so, ja, dann schreiben wir jetzt mal rein, dass wir die abweisen unter der Bedingung, dass sie nicht Asyl sagen und so, verstricken sich da so im Detail. Aus rechter Sicht kann man natürlich aus dieser Großwetterlage keine Details generieren, weil das ist einfach sinnlos. Also wir können keine Remigration organisieren. Ja, das ist eine Großwetterlagenidee, die bescheuert ist. Und wir einfach wissen, nee, wir verlieren jetzt in den nächsten 25 Jahren 25% unserer Erwerbspersonenpotenzial an das Alter. Wir können nicht nochmal 25% ins Ausland schicken. Also dann stehen wir ohne alles da. Ja, also das lässt sich nicht detailliert ausarbeiten. Eine Großwetterlage der Linken, die einfach sagt, keine Milliardäre, wir kümmern uns um alle Familien und so weiter, da habe ich gar keine Sorgen, dass man das nicht detailliert ausarbeiten kann. Ja, also das kann ja GPT von alleine. Wie schaffen wir Milliardäre ab? Naja, indem wir nichts gegen Milliardäre haben. Also wir sind sozusagen kein, wir mögen Menschen nicht, sondern wir mögen einfach nur die Milliarde nicht. Aber wenn jemand sagt, ich erkläre mich bereit, mit 998 Millionen Euro zufrieden zu sein, den Rest könnt ihr haben, dann sagen wir, herzlich willkommen in der Gesellschaft, du bist jetzt unser größter Freund, so, ja. Und das ist, also das politisch auszuformulieren, macht ja sogar Spaß.
Ist aber auch ein trauriges Schicksal, wenn man nur 998 Millionen auf den
Kopf hat. Ja, das ist ganz schlimm, ja, da weiß man gar nicht, was man jetzt macht.
Da hat man wirklich alles gegeben im Leben und auf dem letzten Meter kommt dann so eine Linkspartei dazwischen.
Ja, genau.
Ich würde dir gerne eine provokative Frage zum Schluss stellen, über die du dich in deinem Buch auch wahnsinnig aufgeregt hast. Angenommen, du könntest dir jetzt die Gesellschaft malen. Welche deiner Forderungen aus deinem Buch würdest du jetzt gerne sofort diktatorisch umsetzen?
Die wichtigste Forderung ist, dass alle Arbeit, und jetzt mache ich mal einen Brückenschlag aus meinem eigenen, nicht mal Familienleben, sondern aus meinem eigenen beruflichen Leben. Alles, was ich meinem Finanzamt darstelle als diese Kosten musste ich machen, weil sie dient meiner Erwerbstätigkeit. Und darunter fällt zum Beispiel, dass ich morgen hier in ein Flugzeug steige und nach Athen fliege, um für 4 Tage in angesichts der Akropolis, wo die Demokratie mal begründet wurde, den nächsten Live-Salon unseres Neue 20er-Podcasts vorzubereiten. Ja. Diese Reise ist zu 100% eine Dienstreise. Ich brauche dafür keinen Dienstherren, dem ich sage, aus dem und jenen Gründen, sondern ich sage einfach nur, ich fliege einfach nur hin, um meine Ruhe zu haben. Und das Finanzamt fragt, Also sie sind dann in dieser Zeit wirklich nicht im Büro, also die Arbeitsstelle ist wirklich getrennt, sie arbeiten dann dort. Und ich sage ja, dann sagen die, ja okay, dann ist das zu 100% als Kosten absetzbar von ihren Erträgen, die sie damit erringen. Ja, also meine Reise nach Athen für 4 Tage ist betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich komplett verrechenbar als Ausgabe, die ich habe, auf die ich keine Steuern zahlen muss, die einfach nur stattfindet. So, wenn ich jetzt diese Woche nicht kinderfrei hätte, sondern bei meinen Kindern wären zu Hause, müsste ich die ganze Zeit Essen kochen, die morgens wecken, mich abends mit denen hinsetzen und die Hausaufgaben machen oder kontrollieren und so weiter und so fort. Wenn ich dann zum Finanzamt gehe und sage, ja, ich habe ja so ein paar Opportunitätskosten. Ich konnte leider am Wochenende meinen Live-Salon mit Wolfgang im 29er-Podcast nicht machen, weil ich hier mit Familienarbeit beschäftigt war. Ja, dann sagen die, ja, ist uns doch egal. Das interessiert mich hier null. Ich arbeite beim Finanzamt. Haben Sie eine Meise?
Das ist ja privat.
Das ist privat, genau. So. Und deswegen diese Arbeit, ja, dass ich zu Hause für den nächsten Jahrgang sorge, muss genauso verrechnet werden, wie dass ich mir einen Lenz mache, 4 Tage in Athen. Und es ist auch, finde ich, nicht weiter zu begründen, sondern es ergibt sich einfach daraus, wie ich das beschreibe. Von daher ist diese 1 Billion Euro pro Jahr für die Familien, das ist meine zentrale Forderung.
Wundervoll. Lieber Stefan, ich danke dir ganz herzlich.
Bitteschön.
Ich sage nochmal einen lieben Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer. Bitte denkt daran, das hier ist ein Spaß- und Hobbyprojekt von mir. Wenn ihr das gerne finanziell unterstützen möchtet, freue ich mich sehr. Alle Infos findet ihr auf www.gaebler.blog. Ich sage das auch nochmal ausdrücklich, weil ich weiß, dass du eine sehr solidarische Fanbase hast, die ja nicht nur nahezu jedes Interview von dir hört, sondern auch genau halt eben weiß, dass solche Projekte dann doch überraschend viel Aufwand und Kosten verursachen, die ich eben leider auch nur teilweise dann absetzen kann von der Steuer und eben auch tatsächlich keine Kinder habe, wo ich das jetzt irgendwie auslagern könnte. Von daher ganz herzlichen Dank und bis bald und viel Erfolg mit dem Buch und Lesungen und so weiter und so fort.
Dankeschön, bis bald.